Hello again.
Oh, was für ein Einstieg, Alex. So, wer hört jetzt noch weiter? Das sind dann die, die ganz hart im Nehmen sind. Nein. Ich finde, hey, du hast also, Howie, ich hätte das nicht besser singen können.
Eben.
Ja. Hello again zu The Lost 80s Tapes mit Folge 31. Mhm. Und wir sagen es gleich,
ja.
Teil 1, denn...
Wir haben mal wieder einen Studiogast.
Ja, richtig.
Insofern wird es ein bisschen länger dauern, aber wir geben uns trotzdem Mühe, es jetzt nicht wie Kaugummi in die Länge zu ziehen. Also keine Sorge, hochwertigste Informationen.
Natürlich, also Kaugummi. Also, und wenn dann nur, wie das Kaugummi ganz am Anfang schmeckt. Ne? Also richtig gut, richtig lecker und man möchte gerne mehr kauen.
Ja.
Richtig, wir haben einen Studiogast. Wir sagen noch nicht, wer es ist. Das werdet ihr dann ganz spontan, wenn dann der Song angespielt wird, hören. Aber wir haben noch ein bisschen was anderes von den 5 Songs, über die wir heute sprechen, haben ein paar eine Connection.
Ja, genau. Also lasst euch überraschen. Da gibt es wirklich ganz enge Zusammenhänge. Zufälligerweise, du wirst es jetzt nicht so bewusst aufgenommen haben, oder?
Ich habe damals mir ein klares Konzept überlegt, habe gesagt, pass mal auf, ich würde gerne mal mit dem darüber sprechen und ich möchte, dass aber dann auch 3 Songs mindestens miteinander zu tun haben.
Wow, ich muss schon sagen.
Nein, Bullshit, natürlich nicht. Das ist einfach purer Zufall und glücklich, dass wir das so haben und insofern ist es ganz nett. Wer nochmal wissen will für die Statistik, wir haben weiterhin die BASF 90er CR2 besser gesagt noch dazu, sind im Frühjahr 85 und der glorreiche Titel, der sich inhaltlich auch wieder extrem mit dem, was wir vorspielen, deckt, Sounds of Every Kind. Ja.
Ja, da kommt mir bekannt vor, ja gut.
Ja, es war ein Klassiker, und und jetzt würde ich sagen, noch ein Klassiker, drück aufs Knöpfchen, Alex.
Juhu.
Wer stimmt denn da so?
Ich nicht.
Ich auch nicht. Ist noch jemand im Raum hier? Jimmy Summerville könnte noch bei uns im Raum sein. Wäre cool, wenn er hier wäre. Würde uns freuen, glaube ich.
Ja, absolut. Love to Love. Und in der Medley-Version jetzt vor allem mit Johnny Remember Me.
Ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, weil da kommt man, wenn man nicht wirklich aufpasst, ein bisschen durcheinander. Weil irgendwie von dem Song gibt es sehr viele Versionen.
Ja, ja.
Und auch wenn wir jetzt erstmal nur Jimmy Summerville gehört haben, kommt dann noch jemand dazu.
Ja, der Mark Almond, bei Softcell überaus bekannt geworden, da schon auf Solo-Pfaden wandelnd.
Also genau, so, jetzt hier war er schon solo, also nicht mehr mit Softcell unterwegs. Und ja, diese Version, also man muss jetzt ja sagen, letztendlich war es ja Bronski Beat featuring Mark Almond, so müsste es eigentlich, würde es heute so korrekt heißen, kam irgendwann im Frühjahr, also passend zur Kassette, raus, war in Deutschland auf Platz 16 im Mai 85, Niederlanden Platz 11, UK und Irland in den Top 3, nämlich auf Platz 3. Und ich weiß noch, und man hört es, glaube ich, auch, wenn man die Kassette sich nochmal anhört, das war dann so eine, die Version mit Mark Almond war dann, ich wusste dann nie so richtig, wann das Ding eigentlich zu Ende ist und habe auch, glaube ich, dann wieder dieses berühmt-berüchtigte Stoppen und dann wieder weiterspielen gehabt.
Schwer aufzunehmen, definitiv.
Ja, also das, wenn man ihn noch nie vorher gehört hat, ist es herausfordernd, um es mal so zu sagen. Ja. Genau, der Song war dann irgendwie... eigentlich dann irgendwie so die 4. Single aber eigentlich, ne? Weil wir reden ja noch von den 3, ich muss bei Bronski Beat, sorry, ich werde jetzt wieder so ein bisschen nostalgisch, romantisch, denn mit Bronski Beat hat es ja mit uns angefangen, in Anführungszeichen.
Könnte man so sagen, ja. Also genau, im Endeffekt schon die 4. Single, Small Town Boy kennt jeder, Why natürlich auch, It Ain't Necessarily So war davor. Und dann kam eben hier diese besondere Single heraus. Auf dem Album, muss man ja dazu sagen, heißt die Basis des Songs einfach nur I Feel Love. Und ist eben nicht so, so ein Medley. Ja.
Genau, wobei da trotzdem diese Johnny Remember Me trotzdem drin ist. Mhm, aber können wir ja gleich mal sagen, was jetzt hier alles nochmal drin ist. Aber es geht auch anders los. Also auf dem Album geht es dann gleich, ich will nicht sagen stampfend los, aber da ist schon gleich ein bisschen mehr Bums hinter der Hütte. Und hier haben wir ja eigentlich zweimal Donna Summer. Erstmal drin.
Ne? Genau, Love to Love You Baby und I Feel Love ist da schon mal drin. Und das besagte Johnny Remember Me ist ja wirklich auch ein ganz alter Hit eben von John Layton aus dem Jahr 1961 schon. Und da ist dann tatsächlich Mark Almond sozusagen eingestiegen mit und hat auch so ein bisschen so eine ganz eigene Version gemacht. Also er hat dann statt des Originaltextes, der da heißen, sollen.
Der wo war.
Statt Falling Free, Falling Free, Falling Free, hat er gesungen, What will it be, what will it be, you and me.
Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, was wir hier alles rauskriegen. aber generell, an was ich dann immer denken muss, ist, es gibt ja von Tainted Love, also ich sag mal so, da, bös gesagt, der Song, den jeder von Softcell sich erinnert, gibt es ja eine Maxi. Und da hat, also vielleicht hat Mark Almond auch so eine gewisse Vorliebe, so ein paar Songs ineinander zu mischen, gibt es ja eben den die Maxi mit Tainted Love und den Übergang zu Where Did Our Love Go von den Supremes im Original. Und das ist ja auch so eine richtig, also wie gesagt, ich finde die alle irgendwie richtig ziemlich cool genial, muss man einfach sagen.
Ja.
Und das Ganze, wie gesagt, um es mal hoffentlich so ein bisschen zu entzerren, war auf dem Album Hundreds and Thousands, das im September 85 rauskam. Und das war wiederum ein reines Remix-Album, muss man eigentlich dazu sagen.
Ja, ne? Ja. Das auch nicht überall so viel Resonanz gefunden hat. Das ist tatsächlich, vor allem in England, da ist es noch auf Platz 24 gelandet. Aber obwohl die Band auch in Deutschland so einen großen Erfolg hatte, ist das Album bei uns so ein bisschen untergegangen. Aber zu Unrecht durchaus. Vielleicht lag es daran, dass Jimmy Somerville da schon sozusagen auf dem Sprung war. Ja. Mhm. Möglicherweise lag es daran. Also die wirkliche Compilation ist dann von den einzelnen Songs ist wirklich nach dem Ausscheiden von Jimmy Somerville als Sänger aus der Band entstanden. Und drauf sind dann eben auch so geplante künftige Singles dann schon gewesen. Run From Love, Hard Rain. Vor allem dann die Remixe von den wirklich vier bekannten Songs vom Album The Age of Consent. Ja, also es war dann schon eine neue Epoche fast schon, muss man ein bisschen sagen. Ja.
Und noch so ein, ich sage jetzt mal, ich will nicht sagen Besonderheit, aber das, was wir jetzt eigentlich gehört haben, diese Mark Almond-Version, war zumindest auf der Vinyl irgendwie wiederum nicht drauf. Also da weiß ich auch nicht, warum, wieso, weshalb, weil eigentlich war das ja dann der Zier, warum das auf einer Vinyl
komisch,
nicht drauf ist.
Ja. Nur auf Kassette und CD. Und 2012 gab es nochmal so ein Re-Release von der CD mit 15 Titeln auch. Also da haben sie es sogar nochmal ein bisschen erweitert.
Ja. Also auch wenn wir in Folge 1 mit Y und Folge 11 zu Smalltown Boy schon ein bisschen was über Bronzegebiet gesprochen haben, lass uns trotzdem nochmal, ich glaube, man kann über die drei, muss man es ja sagen, mal ein bisschen was erzählen. 83 gegründet. Ja. Und es gab ja auch wirklich einen, der so hieß. Ne?
Ja, den Herrn Bronski, Steve mit Vornamen, der war dann praktisch der Namensgeber, hat sich ansonsten vor allem um die Keyboards gekümmert. Dann gab es den Percussionisten noch, den Larry Steinbachek und Jimmy Somerville, allen bekannt. Er war natürlich das Aushängeschild, könnte man
und Schotte.
Sagen. Und Schotte.
Ist Schotte. Ne? Ja, also ist er immer noch, ne? Aber
richtig.
Und
richtig.
Du hast ihn verstanden, als du mit ihm
dich unterhalten hast. Ich habe ihn ja interviewt, das hatte ich euch ja schon mal erzählt. Und ich habe ihn tatsächlich gut verstanden, was mir nicht bei allen Schotten so gelungen ist, sagen wir mal so. Ja.
Auf dem Album selbst, The Age of Consent, war ja auch noch was in der oder auf der Innenhülle, was ich sage jetzt mal, was damals auch wirklich zu der Band extrem gut gepasst hat mit drauf, ne?
Ja, also sie waren ja wirklich alle drei offen schwul und haben Homosexualität auch immer zum Thema gemacht. Und die Innenhülle, da war praktisch das Schutzalter von verschiedensten Ländern auf der Welt das Schutzalter für homosexuelle Handlungen, ab wann man das machen darf sozusagen, ja. Das war abgebildet und das war damals natürlich deutlich strenger und rigider noch, wobei wir uns irgendwie so ein bisschen auf den Rückschritt auch aktuell wieder befinden, kommt mir so vor. Aber ich will jetzt da nicht zu politisch werden.
Ja. Ja. Lass mal lieber ein bisschen in der seichteren Musikwelt bleiben. Wir haben dann das Jahr 85, in dem wir uns jetzt gerade hier mit der Kassette befinden, wo eben Jimmy Somerville dann auch eben sich schon auf den Abflug macht und eine neue Band gründet.
Richtig, die Communards, zusammen mit dem Richard Coles hat er das gemacht und hatte mit denen auch durchaus großen Erfolg. Ja. Also kann man ja gar nicht sagen.
Bronski Beat gab es dann weiter. Sie haben sich dann mit dem John Foster einen neuen Sänger geholt und hatten auch mit Hit That Perfect Beat noch eine durchaus erfolgreiche Single, aber stimmlich war es ein bisschen was anderes. Haben auch noch ein Album rausgebracht, 86, das Truth Dare, Double Dare, das auch sogar in den Charts in Deutschland, UK, Österreich und Schweiz war. Und dann wurde es so ein bisschen ruhiger und sie haben dann nochmal einen Comeback-Versuch mit einem Album Rainbow Nation versucht, das aber dann leider nicht so durchgestartet.
Irgendwie haben wir da gar keine Chartsplatzierungen dazu gefunden. Also dieses Comeback hat nicht mehr so gut funktioniert. Ja, inzwischen schon leider verstorben ist der Larry Steinbach, 2016 mit 56 Jahren an Krebs gestorben. Genauso Steve Bronski, dann nochmal 5 Jahre später, der wurde 61, kam ganz tragisch bei einem Wohnungsbrand.
Ja, das sind so Dinge, wo man sich eigentlich das gar nicht so vorstellen kann, aber leider Gottes, sowas passiert ist. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch den guten Jimmy Somerville mit seiner doch wirklich ausdrucksvollen Falsettstimme. Und der ist dann, nachdem er auch bei den Communards dann irgendwie raus ist, dann seit 89 wirklich komplett solo unterwegs und hat dann aber eben auch nochmal ein paar Alben veröffentlicht. Ne?
Ja, 2015 war das Album Hommage. Und im März 2025, diesen Jahres, wurde dann eben Somervilles Solo-Debütalbum Read My Lips nochmal neu aufgelegt, inklusive schöner Raritäten und neuer Remixe, also wirklich nochmal so ein bisschen schönes Comeback.
Also auf jeden Fall von Bronski Beat gibt es was zu hören, findet man auch gut im Streaming. Und jetzt haben wir euch hoffentlich nicht zu sehr verwirrt, welche Version wie wo auf was drauf ist. Ansonsten einfach Bronski Beat suchen, anhören.
Hört euch alle möglichen
Versionen mal an. Oder unsere Playlisten anhören, da haben wir dann hoffentlich die richtigen Songs in der Version drauf, die ihr auch dann hören könnt. Lass mal gucken, was als nächstes bitte kommt.
Mache ich.
Shit. Ja, das ist ein Meilenstein für mich persönlich, weil alles, was man hier so hört.
Oh ja.
Ja, traumhaft. Ja, genau. Wir haben ja jetzt gar nichts gehört. Da hätten wir doch noch ein bisschen hier die aus Luxemburg
hören. Wir müssen ja immer kurz bleiben.
Ja, kurz, du mit den Kurzen hier. Visage, Fade to Grey. Wenn wir die aufpassen, sagen Frühjahr 85, der Song kam aber im November 1980 raus.
Ja.
Was ist denn da schon wieder passiert?
Ich
weiß es nicht, ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ich glaube, die Nummer habe ich, also das werden wir wahrscheinlich noch merken, auch wenn wir jetzt, wir sind auf Kassette 16 und hatten noch nie Visage überhaupt als Song drauf und schon gar nicht Fade to Grey. Eigentlich interessant, weil ich würde mal behaupten, auf den Kassetten hier findet man die Nummer wahrscheinlich noch x-mal, weil ich den Song einfach
gut durchgemischt, die Kassette. Ich sehe schon.
Mein wahrscheinlich mindestens Top 10 Songs generell aus den 80ern. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil gerade in Deutschland der Song einfach
Number One und 30 Wochen in den goldenen
Goldenen Charts.
In den deutschen Charts. Goldene Schallplatte, so rum meinte ich.
Nein, das war schon alles golden. 30 goldene Wochen als Visage mit Fade to Grey in den
Kann
Charts.
Kann man so
war.
Sagen, ja.
Generell, ne? Schweiz auch auf 1, Österreich 3, UK Platz 8. Und ich schwärme deshalb, weil ich glaube, gerade dieser synthetisch düstere Klang und auch die Art und Weise, wie Steve Strange, also der Sänger, gesungen hat. Und mich hat auch, auch wenn wir gerade schon gesagt haben, das war gar keine Französin, sondern eine aus Luxemburg.
Ja.
Aber diese Kombination aus, auch mit diesem, ich stehe da einfach drauf, auf dieses Gesäusel auf
Französisch. Eben, die hat halt auch ihren Beitrag wortwörtlich sozusagen geleistet. Das war die Brigitte Arendt, eine Luxemburgerin, und die war Freundin vom Bandmitglied Rusty Egan zur damaligen Zeit. Deswegen war sie dabei.
Und der Song heißt ja Fade to Grey. Und wenn man sich so denkt, was fadet denn da irgendwie ins Graue? Also auch ganz, ich sage es mal hart gesagt, banal, ne? Irgendwie ein Mensch am Bahnsteig, der im Grau verschwindet. Also ist jetzt gar nicht jetzt so philosophisch tiefgreifend.
Ob die damals auch schon 50 Shades of Grey
das war wahrscheinlich die Inspiration
identifizieren konnten. Dazu.
Ja, ja. Denke ich auch. Der Song war ja ursprünglich gar nicht als Vocal Version, wie man es heutzutage sagen würde, gedacht, sondern als Instrumental.
Das war ein Instrumental, hatte auch noch einen anderen Titel, Toot City, und ist entstanden bei einer Tour von Gary Numan schon im Jahr 1979. Und dann hat sich Mitch Ure des Stückes angenommen gewissermaßen und das überarbeitet später eben für Visage, hat einen englischen Songtext dazu geschrieben. Genau, also so hat sich das entwickelt.
Ja, wir haben ja das Gott sei Dank gerade schon gehört, den Anfang, und das ist für mich auch so was echt Ikonisches. Also da dieses Drum-Pattern, das man da vom Roland CA78 hört, habe ich als Plugin, und das versuche ich auch immer wieder in irgendwelche Songs einzubauen, weil das einfach für mich so großartig ist. Und das Spannende ist, wenn man dann den Song sich so richtig anhört, also sowas wie eine Snare, also so eine echte Snare, ja, ne, die kommt in dem Song erst nach 2 Minuten. Mhm. Also es ist auch wirklich, der Aufbau ist extrem für mich spannend und ich sag mal relativ, ja, was heißt nicht untypisch, ne? Eigentlich sind die Strukturen schon die klassischen, aber irgendwo, ja, ich merke, ich schwelle ja ab und schweife. Was ich zum Glück eher weniger in Erinnerung habe, und das meine ich gar nicht dem guten Mark O. böse gegenüber. Ich fand Mark O. eigentlich auch ganz lustig mit so den ein, zwei anderen Songs. Ich habe aber verdrängt, dass der von Fade to Grey auch mal eine Version gemacht hat.
Ja, ich kann mich auch nur noch dunkel erinnern. 1996 war das, und das Ding ist in Deutschland nochmal auf Platz 11 gekommen. Ja,
Deutschland. So nicht. Ja, also habe ich vergessen, habe ich mir mal angehört dann. Also ein Stream hat er dafür dann doch von mir auch bekommen. Viel spannend, und das habe ich mir dann auch nochmal angehört, weil das habe ich, oder das steht wohl in der Biografie von U2, also U2 by U2 drin, dass auch U2, also der Adam Clayton an der Bassgitarre, versucht hat, irgendwie Fade to Grey nachzuspielen, und dass daraus irgendwie New Year's Day entstanden sein soll. Mhm. Ich gebe zu, ich habe mir das wirklich angehört und wirklich, also ich mag ja auch U2 total gerne. wenn man es mir jetzt nicht gesagt hätte, dass da eine Verbindung ist, ich wäre jetzt nicht in erster Linie draufgekommen, oder sagen wir so, seitdem ich New Year's Day höre, hatte ich nie Parallelen dazu, sozusagen.
Ja.
Naja, wir sollten mal über das Video sprechen, denn da fängt es so ein bisschen an, unsere angesprochene
Verbindung von
Dreierkonstellationen.
Richtig. Das Video war nämlich eines der ersten, die von Godley and Cream gedreht wurden. Und Godley and Cream, denen werden wir sozusagen noch ein bisschen öfter begegnen. Die waren anfangs bei der Band 10cc, hatten dann unter dem Namen Godly and Cream auch einen großen Hit 1985, das Cry, und haben sich vor allem als Videoproduzenten einen großen Namen gemacht. Haben dann beispielsweise auch Peter Gabriel.
Noch nicht so viel verraten.
Kate Bush.
Dann wir's. Wer weiß?
Ich wollte es ja nur schon mal andeuten.
Ja. Verrät schon wieder alles.
Na gut, dann reden wir speziell über das Video. Also Steve Strange, hat sich ja auch wirklich nicht nur auf der Bühne gerne ins Rampenlicht gestellt, sondern auch in solchen Videos, und er hat da wirklich so ein bisschen so die Stilikone des New Wave heraushängen lassen. Also er war einfach ein Typ. Also er war ja wirklich in der Szene auch brutal bekannt, und da reden wir nämlich jetzt gleich noch drüber.
Ja. Vielleicht ganz kurz vorab nochmal zum Album. Also wer überlegt, auf welchem Album finde ich denn den Song? Also wer das Originalalbum hören möchte, sollte sich das gleichnamige Album wie Visage, nämlich Visage, anhören. Das kam im November 1980 raus und überraschenderweise in Deutschland auf Platz 1 der Albumcharts.
Ja, komisch.
Österreich war es nur 11 und in UK auf 13, USA 178. Also Deutschland hat mal wieder den Vogel abgeschossen. Und das wurde in den Genetics Sound Studios von Martin Rushent aufgenommen. Der hat auch schon sowas wie Stranglers oder Human League und so weiter mit abgemischt oder produziert. Und es waren noch drauf Singles, auch alle hörenswert. Tar, die schon 79 rauskam, Mind of a Toy, in Deutschland auch natürlich irgendwie Top 10. Dann der Titelsong Visage. Und wer sich es eben anhört, und wir hatten ja schon gesagt, da war Mitch Ure und generell so ein bisschen das Ultravox-Gen vorhanden. Und man hört es bei ein, zwei Songs, also und das meine ich extrem positiv, weil Ultravox auch eine tolle Band ist,
ja.
Hört man raus und das ist eigentlich so, ja,
ganz positiv gemeint,
extreme Kombination.
Ja.
Aber nachdem du jetzt auch fertig bist mit Spulen, können wir nochmal...
Ja, es war die Maxi-Single, ich musste länger spulen.
Ja, ich weiß nicht, hat man jetzt am Anfang gar nicht so gehört.
Nee,
ne?
Gell?
Also,
weiß ich
auch nicht. Also, aber es war ein bisschen länger, stimmt. Steve Strange, vielleicht sollten wir über den noch mal ein bisschen was erzählen, weil ich behaupte mal, da kann man relativ
viel erzählen,
da müssen wir uns fast wieder kurz fassen.
Ja, ich muss es eigentlich, ich versuche es, ja genau. Also 1978 war er nicht nur Bandgründer, sondern war auch der Clubbetreiber in London vom Billy's Club, Live-Musikclub, später auch viel mit DJs und ich habe ja gesagt, dass er wahnsinnig in der Szene drin steckte und deswegen haben ihn verschiedenste Musiker auch immer wieder angesprochen. Wie schaut's denn aus? Einerseits können wir mal auftreten oder hast du irgendwie ein cooles Projekt oder so, wo wir was gemeinsam machen können? Also das hat sich dann wirklich auch schnell ergeben. Mitch Ure, hatten wir ja schon erwähnt, war auch gleich von Anfang an dann dabei. Rusty Egan und einige Mitglieder von Ultravox haben mitgewirkt eben auch. Gary Newman, alle haben irgendwie ihre Spuren hinterlassen sozusagen.
Aber sehr gut, es sind ja gute Spuren und ich glaube, genau dieser Mix hat es gemacht und du hast es ja schon gesagt, ne? Also Steve Strange war so ein bisschen das Gesicht auch dieser ganzen, also es gab ja noch den Blitzclub, über den
hat
mir, glaube ich, schon mal ein bisschen was erzählt und er war so ein bisschen wirklich so für die Londoner Subkultur war eher so, das Aushängeschild und dann gab es eben noch den Rusty Egan, hattest du ja schon erwähnt, der war auch irgendwie DJ in dem Club wiederum und davor Schlagzeuger bei den Rich Kids und da kam ja auch nochmal eine Verbindung eben unter anderem zu Mitch Ure, aber da waren ja auch noch ganz andere mit dabei.
Richtig. Also alles. Also die Rich Kids, das waren praktisch die Band von Glenn Matlock, den die meisten noch von den Sex Pistols kennen und da war auch schon Mitch Ure mit dabei bei den Rich Kids. Da schließt sich einfach der Kreis. Also es war dann relativ folgerichtig, dass diese Jungs, diese Herren zusammengefunden haben gewissermaßen.
Ja, und die hatten irgendwie waren irgendwann im Studio und hatten noch so ein bisschen Zeit übrig. Was hatten wir auch, glaube ich, schon mal bei Benny King war das, glaube ich, wo sie irgendwie noch Zeit hatten und dann entstanden irgendwelche Welthits. In dem Fall ist jetzt erstmal nur eine Coverversion von In the Year 2525 entstanden. Aber sie haben da irgendwie das so als vielleicht Initialzündung genommen.
Kann man so sagen,
letztendlich eben 79 mit Tar als erste Single entsprechend losgelegt und dann kam das Debütalbum und zeitgleich eben als zweite Single Fade to Grey und hat dann einfach über die Clubs einfach wirklich den großen Siegeszug angetreten.
Es war wirklich in 21 Ländern an der Chartspitze. Es ist, und hat so ein bisschen markiert den Durchbruch der elektronischen Popmusik und auch von diesem New Romantic Look manchmal auch und diese ganzen Sachen halt.
Ja. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn es Visage nicht gegeben hätte.
Mein
Gott, ich weiß nicht, was ich dann hören würde jetzt. Na, interessant. Gut, wissen wir nicht, ist auch nicht der Fall. 82 kam dann The Anvil raus. Da hat auch ein ganz berühmter Fotograf schon mal sein Knöpfchen gedrückt.
Ja, absolut. Helmut Newton ist für das Cover verantwortlich gewesen. Also der hat da... Er hat ja Zeit seines Lebens wirklich großartige Fotografien gemacht und war dann eben, wie gesagt, auch in der Musikbranche ein wenig tätiger.
Ja. Wer dann keinen Bock mehr hatte, war der gute Mitch Ure. Mhm. Er hat gemeint, bei Visage möchte er jetzt dann doch lieber eher raus, weil der gute Steve, also Strange im wahrsten Sinne des Wortes wurde für ihn.
Ja, er hat dann gesagt, also Strange, der wird ja zunehmend verrückt, ich packe das nicht mehr.
Verstehe ich gar nicht, was war denn da der Auslöser, bitte?
Ja, du, das war wohl ein Auftritt in New York, heißt es, bei dem der Steve Strange auf einem Kamel die Fifth Avenue entlang geritten ist. Und das war für Mitch Hugh irgendwie zu viel des Guten.
Ich weiß nicht, was daran so komisch ist. Also ich finde das, wie sonst, hey, umweltfreundlich, ja? Nicht hier mit irgendwelchen, ne? Eben. Also von daher,
kann man so sagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, nachhaltig. Dann 84 kam das, eigentlich erstmal letzte Visage-Album, Beat Boy. Das habe ich sogar.
Ah.
Da war auch hier Love Glove drauf und war aber irgendwie, ich war dann wohl, also der Erfolg in Deutschland, nachdem ich es dann gekauft habe, ging dann zurück.
Scheint so, ja.
War dann irgendwie nur noch in England in den Charts und dann hat man sich auch erstmal 85 aufgelöst. Es ging dann aber 2004
ein bisschen
wieder los.
Steve Strange nochmal die Zügel in die Hand genommen gewissermaßen und eine Neugründung veranlasst. Gab auch einige Live-Auftritte, unter anderem beim Wave-Gothic-Treffen 2005 in Leipzig. In der Phase habe ich Visage tatsächlich bei einem kleinen Club-Gig auch mal in München live erlebt, habe aber festgestellt, stimmlich war Steve nicht mehr ganz so auf der Höhe irgendwie.
Sage ich mal ganz böse und ich bin echt Fan. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt wirklich stimmlich, ich sag mal, das Kaliber generell immer gehabt hat. Ne? Also auch damals konnte man im Studio schon ein bisschen supporten, würde ich jetzt mal behaupten. Also wie gesagt, gar nicht, ist böse gemeint, weil wie gesagt, ich liebe Visage und auch seine Stimme letztendlich. Aber am Ende, gut, es ist auch ja schon ein paar Jahre her, wenn du sagst, es war 2005, also auch
so
nochmal
um den Dreh,
25 Jahre später, also warten mal ab, wie wir in 25 Jahren schon.
Da hast du völlig recht.
Ja, gut. Okay, es gab dann nochmal ein Studioalbum, das Hearts and Knives hieß 2013 und dann gab es 2015, letztendlich aber eigentlich posthum, Demons and Diamonds, ein Album, aber das hat Steve Strange leider nicht mehr.
Nein, der Arme ist leider einem Herzinfarkt in Ägypten erlegen und hat die Veröffentlichung dann nicht mehr leibhaftig miterleben können. Ja.
Aber ich glaube, trotzdem mit tragisch, aber ich glaube, bei Steve Strange bin ich mir relativ sicher, dass er ein doch sehr buntes und abwechslungsreiches Leben geführt haben
könnte. Kann man so sagen.
Also ich glaube, da gibt es andere Personen, bei denen man sagt, das wird wahrscheinlich weniger farbenfroh, obwohl es Fade to Grey hieß, deutlich farbenfroher gewesen sein.
Ja.
So, ich rede mich wieder über Kopf und Kragen und die Minuten
rauschen nur so dahin.
Ich mach mal weiter,
die
oder?
Die faden auch weiter.
Drück doch mal bitte.
Mach ich. Live-Version.
Eine schöne Gitarre.
Ja.
Ja, da haben wir sogar noch eine Stimme gehört.
Genau.
Und zwar die Stimme gehört, ich hätte jetzt ganz böse gesagt, die Life is Life kennen. Und, aber
dürfte man erkannt haben, oder? Opus.
Richtig, aber das war eine für mich wirklich ganz, ganz tolle Nummer. Flying High, so eine schöne Kuschelnummer, bei der man Shiba und Engtanz.
War die auch mal auf einer Kuschelrock-Compilation?
Ich weiß nicht, ob das, also ich hätte sie draufgenommen. Ich müsste mal in dieser ewigen Liste nachschauen.
Ja.
Aber bevor wir jetzt zu sehr über Kuschelrock und sonstiger sprechen und philosophieren, wo und wie diese Nummer vielleicht verkoppelt wurde, schlage ich vor, dass wir unseren Gast Ewald Pfleger von Opus persönlich befragen, was ist denn zu dem Song Flying High und auch vielleicht zur Geschichte von Opus so zu erzählen gibt. Ja, herzlich willkommen, Ewald Pfleger von Opus. Wir haben ja gerade schon euren Song Flying High gehört. Bevor wir aber vielleicht auf den Song eingehen, lass uns doch mal ein ganz klein bisschen über dich erzählen, denn wann hat sich Opus gegründet und was hast du denn vielleicht auch so nebenbei
zwischen Opus noch so getrieben?
Also wir haben Opus gestartet 1973 und da hatte ich schon damals eine Schülerband davor. Die hießen Smiling. Ich bin in meinem Kinderdorf 5 Jahre lang gewesen, aber einem Kinderdorf für Begabtenförderung. Das war eigentlich ein sehr guter Schritt von mir, weil wir da schon, also mit 13 bis 18 bis zur Matura habe ich die Band Smiling gehabt, war damals schon Bandleader und habe die größten Hits der Popgeschichte versucht nachzuspielen. Habe auch schon ein bisschen komponiert, aber mit Opus hat es dann nach der Matura begonnen. Im Burgenland, dort wo ich herkomme, aus Ollersdorf, wir haben da die Purple und Led Zeppelin, also dann ist es ein bisschen härter geworden, nachgespielt, aber auch Beatles und das, meine ersten Kompositionen waren die Opus 0 oder Gut geht es mir, also auch schon auf Deutsch. Opus 0 ist übrigens ein Gedicht von Erich Kästner, das ich vertont habe, aber dann mit Herwig, der dann ein paar Jahre später gekommen ist, der unser Sänger geworden ist, zum Glück, haben wir dann entschieden, Englisch zu singen.
Das war dann auch nicht mehr im Burgenland, sondern das war dann in Graz.
Genau, wir sind nach Graz übersiedelt, haben ein Haus gemietet und haben als fünfköpfige Band dieses Haus bewohnt und zum Proben und für Partys verwendet. Und ja, das war eine sehr kreative Phase, weil wir ja von da weg dann professionell eigentlich agiert haben. Wir haben einen Plattenvertrag bekommen bei der damaligen Phonogramm, später war es Polygramm, mittlerweile ist das Universal. Und da ging unsere Plattenkarriere los.
Das war dann so 1980 rum mit der ersten Platte?
Genau. Daydreams war das erste Album. Und da war ich schon erstaunt, dass die meisten Songs eigentlich von mir waren, weil wir alle komponiert haben. Aber ich habe den größten Output gehabt und das ist dann so geblieben.
Aber größter Output, du hast neben Opus ja auch nochmal ein bisschen was gehabt und auch durchaus sehr erfolgreich. Ne? Mit der Kurt-Gober-Band hast du ja auch nochmal einen beachtlichen Hit gehabt.
Ja, ja. Also wir haben innerhalb von einem Jahr, kann man sagen, 3 Nummer 1 Hits in Österreich gehabt. Also mit Opus Live is Live.
Yeah.
Und ein halbes Jahr davor mit der Kurt Gober Band Motorboat. Das war so eine Witz.
Motorboat, ne? Das war da die Nummer. Die
genau.
Ja, habe ich kennt noch auch? Gute Erinnerung. Ich habe sie noch im Ohr.
Und das war ein Witz, den wir am Stammtisch im Gasthaus ausgetauscht haben. Und wo es darum geht, der Ausscheider singt Motorboat und der Weststeirer Motorboat. Und dann ist losgegangen. Wir haben da so Beach Boys-mäßig gleich zum Singen angefangen und haben den Song richtig schnell entwickelt und ja, wurde Nummer 1. Ein zweiter Titel, Es war nix, auch ebenso Nummer 1 in Österreich. Also das war schon eine große Hochphase von uns. Es hat da viel zusammengespielt.
Aber manchmal sind ja auch gerade die Nummern, die so am spontansten entstehen, dann die besten.
Ja, ja, das stimmt. Genau.
Ja. Sag mal, Opus, das ist ja eigentlich das Werk, nenne ich es jetzt mal so, wenn man so als Lateiner hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das stimmt auch irgendwie, oder? Das habt ihr aus einem Lateinbuch irgendwie abgeleitet oder ihr seid so auf den Namen gekommen?
Genau genommen war das die Schwester unseres damaligen Bassisten. Wir haben einen Namen gesucht, 1973, wie wir begonnen haben. Und das Ding war, dass unser Keyboarder, der Kusche, hat gerade Mozart gespielt in der Musikschule. Und deswegen haben wir auch die kleine Nachtmusik zum Beispiel vertont, verrockt. Und die Schwester hat da gesagt, würde gut zu uns passen. Ein kurzer Name, Opus ist das Werk, das lateinische Werk. Und wir haben gesagt, ja super, kurz, prägnant, groß auf ein Plakat zu bringen, passt, wir nehmen es.
Ja, sehr gut. Der Name ist ja auch durchaus beliebt gewesen, auch bei einer deutschen Band, die sich ja auch erstmal so genannt hatte. Nur dann habt ihr, zu eurem Glück, den großen Nummer-1-Hit gehabt und dann mussten die sich hier umbenennen, ne? Die guten Buben.
Ja, die haben, glaube ich, eine Zeit lang haben sie doch unseren Song gespielt, weil sie mussten. Weil statt 500 Leute sind auf einmal 2000 da gewesen und die wollten alle Live is Live hören, auch vom Pur und den späteren Pur. Und dann haben sie sich umgenannt und haben uns aber zum 20-jährigen Jubiläum auf Schalke eingeladen. Und dann hatten wir die Möglichkeit, unsere Version und auch die alte Pur-Version auf der Bühne zum Besten zu geben, vor 50.000 Zuschauern.
Na, wer weiß, theoretisch könntet ihr sogar sagen, ohne euch oder ohne dessen, dass es Live is Live und Opus gab, hätte es Pur vielleicht gar nicht in der Form gegeben, weil die Leute ja alle zu Pur gegangen sind, weil sie eigentlich Live is Live hören wollten. Ne?
Genau.
Aber es ist ja schön, dass es da auch keine Animositäten gab zwischen den Bands sozusagen.
Nein. Also wir haben die Geschichte am Anfang ja nur übertragen gehört, aber auch die Pur-Musiker, die waren ganz nett und wir haben keinerlei Probleme gehabt miteinander.
Sehr gut. So, bevor wir jetzt aber zu sehr über Pur sprechen, wollen wir lieber weiter über Opus und vor allem Flying High sprechen. Das ist ja eine Nummer, die, also ich habe das auf der Kassette 1985 aufgenommen. Die Originalversion, also die sogenannte Studioversion, stammt aber eigentlich ja aus dem Jahr
81, genau.
Und aus dem, glaube ich, zweiten Album 11.
Ja.
Und da hast du auch deinen kreativen Output wieder genutzt, weil der Song ist von dir geschrieben.
Ja, also das war eigentlich unser erster großer Hit auch in Österreich. Flying High ist dann sogar über die Grenze gegangen, weil wir zum Beispiel bei Joachim Fuchsberger in der Sendung aufgetreten sind.
War das auf Los geht's los oder was war das?
Ja, auf Los geht's los.
Ja,
und das haben immerhin 20 Millionen Leute im Fernsehen in Österreich, Deutschland, Schweiz gesehen. Und wir hatten damals einen Live-Auftritt in der Sendung.
Mhm.
Also wir sind von Österreich mit Equipment angereist und haben dort den Song live gespielt und gesungen. Und ja, wir sind sogar nach Italien gekommen. Eine italienische Firma hat uns da veröffentlicht und wir haben damals das erste Mal in der Arena von Verona vor 20.000 gespielt mit diesem Titel. Und wie dann Life is Life Nummer 1 geworden ist in Deutschland, hat die Plattenfirma Flying High als zweiten Song nach Life is Life als Single sich dafür entschieden. Ja, es war natürlich nicht mehr so groß wie Life is Life, aber es war auch ein international gesehen unser zweitgrößter Hit.
Ich wollte gerade sagen, ne, also es war die erste Nummer war auch jetzt, weil wir gucken ja immer noch mal, was war auch in Deutschland los, ne? Die war auf jeden Fall in Deutschland in den Charts und dann die Live-Version, die ich dann irgendwann eben aufgenommen hatte. Aber generell das Thema Live, ne, also jetzt gar nicht mal wegen Life is Life, sondern ihr wart eigentlich immer schon eine richtig große und live hat euch gefühlt mehr Spaß gemacht als im Studio. Kann das sein?
Ja, ja. Wir haben ja 1973 begonnen. Und von 1973 bis 80, also 7 Jahre, hat es die Band gegeben ohne Platte, ohne eigene Veröffentlichung. Das war damals auch nicht so einfach. Also man hat schon eine Firma gebraucht, weil das war schon teuer, eine Platte zu produzieren. Und erst 1980 haben wir dann das erste Album rausgebracht. Und deswegen, glaube ich, war es auch für uns immer total wichtig, auf der Bühne unsere Songs darbieten zu können. Und da hatten wir auch den größten Spaß. Und es ist auch so, dass man auf der Bühne dann immer nur einmal eine Chance hat, einen Song gut zu spielen. Im Studio kann man das zig Male wiederholen, wenn es notwendig wäre. Aber Life is Life ist auch deswegen so ein Hit geworden, weil ich glaube, da ist so viel Energie drinnen, auch vom Publikum. Das ist ja ein Lied, das ich für die Geburtstagsparty, die 11 Geburtstagsparty komponiert habe. Und da wollte ich einen einfachen Song machen, der halt das Publikum sofort erreicht und wo das Publikum auch schnell einsteigen kann und mitmachen kann.
Es gibt da ja irgendwie eine Story, dass für die Plattenaufnahmen das beim ersten Mal irgendwie gar nicht geklappt hat. Und ihr es dann nochmal spielen musstet, was den großen Vorteil hatte, dass die Leute den Song natürlich schon kannten und viel besser mitgehen konnten.
Ja, das war eine Fügung des Schicksals, weil die erste Aufnahme hätte es nicht geschafft. Also wir haben den Song im Programm gespielt und genau an der Stelle ist das Mehrspurband dann ausgelaufen, hat eine Stunde Zeit gehabt und genau nach einer Stunde haben wir live. Also es war von uns schlecht geplant oder Gott sei Dank glücklicherweise gut geplant, ungeplant.
Ich wollte gerade sagen, verkaufst du besser als das war Absicht.
Und dann ist der Produzent auf die Bühne gekommen und hat gesagt, wenn ihr den Titel da drauf haben wollt, dann müsst ihr zum Schluss bei den Draufgaben den nochmal spielen. Und das haben wir glücklicherweise besser gemacht.
Und das hat euch dann auch, also jetzt sind wir eher bei Life is Life, aber ja, sagen wir so, als Band ja trotzdem, hat euch dann auch nach also in den englischen Charts und auch in die amerikanischen Charts ja alles gebracht. Ne? Also ihr wart sozusagen wirklich weltweit aktiv.
Ja, das war ein weltweiter Erfolg. Also wir haben ja dann mit Life is Life sicher so 2,5, 3 Jahre große Tourneen gemacht und auch Amerika-Tournee. Wir waren zweimal in Lateinamerika unterwegs, sehr viel im Osten, auch also im Ostblock und dann so an die 15 Mal in Russland, hauptsächlich in Moskau und in St. Petersburg. Aber das war natürlich Life is Life hat uns alle Türen geöffnet im Pop-Business. Und wir hatten auch einen amerikanischen Manager, eine Amerika-Tournee und tolle Performances auch im amerikanischen Fernsehen. Und also wir können nicht klagen, wir haben mit Life is Life natürlich irrsinnig viel erreicht. Und das Tolle ist, dass das Lied ja immer noch erfolgreich ist. Und ja, durch Streaming millionenfache Zugriffe hat. Mhm.
Aber lass uns jetzt gar nicht, weil wir haben ja extra auch gesagt, wir wollen, ja, genau, oder wir sprechen über Flying High, weil von Flying High gibt es die Studioversion, die erste Live-Version, die dann auch auf dem Album war. Und es gibt noch eine, wir sind, Alex und ich sind beide große Falco-Fans. Es gibt ja auch noch eine Version, wo der Falke mitgesungen hat. Das, ja, war ein großes Konzert in Graz, meines Wissens.
Es war damals das erste Konzert, nachdem dieser große Erfolg in, wir waren Nummer 1 in Deutschland und in halb Europa und dann Konzerte in Österreich. Also das erste Konzert war in Open Air in unserer Heimatstadt in Graz, wo wir die österreichischen Künstler eingeladen haben, mit uns zu spielen und zu singen. Und da war auch Falco dabei und Falco hat sich, und wir haben mit den Künstlern, also jeweils einen Song von ihnen und einen Song von uns gemacht. Und Falco hat sich Flying High ausgesucht und das war natürlich super, weil er hat das überraschenderweise sehr gut gesungen, mhm, und hat auch Bass gespielt dazu.
Stimmt, er war ja auch Bassist, richtig?
Ja. Gibt es eine tolle Aufnahme auch auf Video, haben wir auf unserem YouTube-Channel natürlich zum Sehen.
Und der Song gab es ja, glaube ich, dann auch auf dem Album im Opus und Friends, meines Wissens.
Von Liebenau, dieses Open Air. Das hatten wir dann später veröffentlicht, 2013 war das.
Mhm. Ihr hattet generell ja eine relativ enge Beziehung zu Falco, ne? Also ihr habt umgekehrt, ja, ihr habt auch ihn mal ein bisschen unterstützt bei einer Produktion.
Wir haben ja bei seiner zweiten Platte, bei Junge Römer, haben wir die Chöre gesungen. Da hat sich eine Freundschaft dann entwickelt und wir haben uns dann immer wieder dort und da getroffen, hauptsächlich auf der Bühne natürlich, bei gemeinsamen Auftritten bei Festivals, wo wir beide verpflichtet wurden und auch natürlich bei diversen Anlässen. Er hat er ja dann ein zweites Mal mit uns Flying High gesungen, bei 20 Jahre Opus, mhm, Jubilee. Und da ist er im Grazer Orpheum dann wieder auf der Bühne gewesen und hat wieder Flying High gesungen. Ja, und es hat dann eigentlich ziemlich immer wieder intensive Kontakte gegeben, weil er auch bei mir im Studio aufnehmen wollte. Mhm. Was dann aber leider nicht zustande kam, weil er dann draufgekommen ist, dass er nicht der Vater des Kindes, der, mhm, Katharina ist. Und dann hat er die Zelte in Österreich abgebrochen und ist ausgewandert, kann man sagen.
Ja. Lass nochmal zu euch zurückkommen, ne? Also euer letztes Studioalbum, das war 2020, das hieß Magnum. Hat das, mhm, eher mit der Serie zu tun oder mit dem Eis oder war das nochmal ein ganz anderer Grund für den Titel?
Na, der Hintergrund ist der, dass wir erstmals eine Box für die Fans gemacht haben. Und in dieser Box waren nicht nur 11 neue Titel, sondern 11 Titel aus der Schublade, beziehungsweise die schon fertig gemacht wurden früher, die irgendwie nicht rangekommen waren. Und die haben wir da ja veröffentlicht und auch, mhm, also mit DVDs und einer Life is Life-Version, einer neuen und so weiter, ein Paket geschnürt, das wir dann Magnum genannt haben. Das sollte unser letztes Studioalbum sein. Und wir haben danach noch das Live-Album Last Note veröffentlicht von unseren letzten zwei Konzerten 2021.
Und 21 habt ihr auch das Lebenswerk beim Amadeus bekommen, ne? Also große Auszeichnung, ja, genau, für Österreich auf jeden Fall.
Wir haben natürlich schon einige Auszeichnungen bekommen in Österreich, diverse, ja, das Steirische Goldene Landeszeichen und das Burgenländische und natürlich auch vom Staat Österreich eine Auszeichnung. Aber wir haben ja auch eine sehr erfolgreiche, fast 50-jährige Karriere vorgewiesen und das war schon der Grund für diese Auszeichnung.
Ja, absolut verdient auf jeden Fall. Und aktuell, weil es ist ja so, dass Opus eigentlich ja verabschiedet hat, aber so ganz verabschiedet habt ihr euch doch nicht, weil es gibt ja jetzt dann doch immer noch mal auch ein paar Releases und auch Konzerte mit den Schick Sisters.
Ja, also das hat sich ergeben. Die Schick Sisters hatten wir auch in der Oper eingeladen. Wir haben da alle 2 Jahre ein Benefizkonzert für Äthiopien gemacht und da hatten wir die Schick Sisters einmal eingeladen 2019 und die haben hervorragend Flying High gesungen. Also das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir dann zusammengekommen sind, weil das war so eine Gänsehaut-Situation, wie die das erste Mal mit uns das Lied gesungen haben und daraufhin haben die uns kontaktiert, nachdem wir eigentlich aufgehört haben, ob wir nicht was zusammen machen sollten und wir haben uns da nicht lange überreden lassen und haben zugesagt, zuerst eine Single zu machen. Und bei der Aufnahme der Single ist eigentlich zutage gekommen, dass wir wirklich sehr gut zusammenpassen und harmonieren und die gleichen Vorstellungen haben und Vorlieben. Und deswegen gibt es das Projekt immer noch.
Das heißt, es geht auch so gesehen noch weiter. Das heißt, Opus ist weiter als solches aktiv.
Ja, wir haben tolle Auftritte gehabt heuer. Wir haben im Praterstadion bei einem österreichischen Festival gespielt mit 50.000 Besuchern. auf der Burg Lamm mit 10.000. Wir sind nächste Woche übrigens bei der Heidi Klum, Deutschland in München, der Pro7-Fernsehsendung, Hauptabendprogramm, zu Gast mit den Schicksisters. Wir werden dort mit den Schicksisters Live is Live bringen und haben natürlich noch einiges vor in nächster Zukunft. Also es gibt weiterhin Opus-Lieder zu hören, die natürlich hauptsächlich die Schicksisters singen.
Sehr, sehr gut. Also ich finde ja auch den Bogen ganz cool. Ne? Wir haben mit Flying High angefangen und durch die Schicksisters hat sich der Bogen oder der Kreis sogar geschlossen. Ja. Sehr gut. Cool. Großen herzlichen Dank, Ewald, für das wirklich spannende Gespräch.
Super war's. Vielen Dank.
Wenn wir dann doch mal auch nochmal Live is Live haben, können wir den vielleicht nochmal kontaktieren, weil das kann auch gut sein, dass das noch der Fall ist.
Gerne, ja.
Vielen Dank.
Super. Danke dir, Ewald.
Danke fürs Gespräch.
Das war Ewald Pfleger mit einem schönen Interview und Gespräch mit uns. Sehr aufschlussreich, sehr interessant. Vielen Dank nochmal.
Ja, und wir sollten jetzt weitermachen, denn wir haben ja, ich habe es ja mitgerechnet, wir haben ja mit bei Visage Godly and Cream erwähnt und gemeint, dass wir ganz am Anfang bei drei Songs eine Überschneidung haben. Jetzt, wenn ich mitdenke, bei Opus gab es jetzt noch keine. Bei Visage war eben was mit Godly and Cream. Mhm. Beim ersten Titel jetzt auch noch nicht. Jetzt also schauen wir mal, ja, was denn jetzt so kommt.
Ja, ja.
Yeah. Da höre ich doch. Ich sehe mich so ein bisschen auf so einem Pferd in den Wilden Westen reiten irgendwie, oder?
Könnte man auch so sagen.
Wohlbar, ja, genau. Aber wir haben eine Band, die wir gerade 5-mal schon erwähnt haben.
Ja, Godly and Cream unter ihrem ganz normalen Namen gewissermaßen, mit ihrem größten Hit mit Cry, haben wir jetzt da gehört, ist im März 1985 veröffentlicht worden und in Deutschland immerhin auf Platz 8 gekommen. In Österreich war es die Position 12. In England 19, in den USA 16.
Ja, und produziert hat das Ganze auch eine uns durchaus schon bekannte Person, nämlich der gute Trevor Horn, den die eben über ihre Videoproduktion irgendwie kennengelernt haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was am besten du wiedergeben kannst. Denn während wir vorher über die Inhalte von Songs gesprochen haben, mit irgendwie, man verschwindet am Bahnhof, ist bei diesem Song doch eine ganz andere Tiefe noch zu
ja,
spüren.
Ja, also da hast du recht. Ja, also da verarbeitet das gewissermaßen das lyrische Ich den Schmerz einer komplizierten Beziehung, geprägt von Lügen und Untreue. Das ist ganz schön zum Heulen, ja, deswegen auch Cry.
Ja, absolut, absolut. Ich mache mal wieder eher den banaleren Teil. Ich bin ja ein Freund der elektronischen Sounds, wie man vielleicht irgendwann schon mal festgestellt hat. Und bei dem Song ist auch wieder ganz stark der gute Fairlight Synthesizer benutzt worden. Und ja, auch irgendwie bei Miami Vice muss der Song durchaus mal gehört worden sein.
Ja.
Und das finde ich jetzt fast wieder spannender. Also einmal, was nicht so überraschend ist, dass die Albumversion deutlich länger ist, nämlich mehr oder weniger um fast 3 Minuten. Aber am Ende des Songs, das wir jetzt hier nicht gehört haben, aber in der Playlist, haben die nämlich auch schon diesen tollen Pitching-Effekt, also dass die Stimme, du hörst das Wort Cry und dann wird das immer höher gestimmt, getuned, gepitcht mehr oder weniger und am Schluss hat man dann irgendwie die Chipmunks, die entsprechend den Song singen. Ja.
Erinnert dran, gell?
Ja. Ja. Aber ich glaube bei dem Song, der Song ist einmal in Erinnerung, aber ich glaube er ist vor allem visuell in Erinnerung. Ne?
Ganz genau, also klar, die beiden absoluten Experten, Godly and Cream, das haben natürlich da einen richtigen Meilenstein hingelegt, was die Musikvideogeschichte angeht. Die haben den sogenannten Wipe-Effekt genutzt und so die verschiedenen Gesichter immer wieder so ineinander verschmelzen lassen. Also heute würde man vielleicht so Morphing so ein bisschen
ist das nicht sagen. Damals schon Morphing?
Ja, weiß damals, also das habe ich so gefunden. Das ist damals
Als Wipe-Effekt. Das ist ja heutzutage immer so, dass es irgendwie vor 20 Jahren, also das Gleiche, was heute das ist, vor 20 Jahren anders hieß, weil irgendeiner sich wahrscheinlich irgendwelche anderen Rechte dann sichern konnte, weil das halt dann so genannt hat. Also, aber ja, es geht ja um die Technik selbst, ne?
Richtig.
Und letztendlich das Ineinanderblenden und das war halt einfach richtig, richtig groß. Und es gibt wohl auch irgend so eine, ich will nicht sagen, ob sie es, doch, die haben es bestimmt ernst gemeint, als Engländer haben sie auch Humor, nochmal eine Sonderedition von diesem Video.
Ja, ja. Da haben sie dann vom LOL Cream eben das Gesicht genommen und das hat sich langsam in Gonzo aus der Muppet Show verwandelt. Also sehr netter Effekt. Ja.
Ich wollte jetzt eigentlich erzählen, dass Michael Jackson einen ähnlichen Effekt genutzt hat, aber er hat sich nicht in Gonzo verwandelt.
Nein,
sondern,
der nicht.
Nein, überhaupt nicht, sondern bei dem Video für Black and White, was 91 rauskam, wurde letztendlich eine, ich sag mal, von Godley and Cream inspirierte Version der Überblendungstechnik benutzt. Und da war kein Gonzo dabei und Michael Jackson schon gar nicht. Also Michael Jackson, war gar Michael? Nee, es waren auch nur andere Personen, die irgendwie gemorpht worden sind. Michael Jackson war irgendwie anders, wenn dann zu sehen. Gut, wir reden jetzt auch über Godley and Cream und über das Album, auf dem der Song zu finden ist. The History Mix Volume One, muss man jetzt sagen, wenn es ein Englisch ist. Das war so charttechnisch überschaubar, irgendwie ein bisschen Kanada und ein bisschen USA. Hatte noch neben Cry die Golden Boy. Und es war auch eher so ein Remix-Ding wieder, ne?
Genau, genau. Also da waren wirklich verschiedene Remixe von Songs so aus der gesamten Karriere von Godley and Cream. Also auch so von den früheren Bands, wie beispielsweise 10cc, Dr. Father oder die Hotlegs. Also auch diese alten Kamellen, in Anführungsstrichen, haben sie aufgefrischt.
Gott, nein. Große war, Hits mal war, lieber. War Wer alles, weiß, vielleicht müssen wir noch mal über eine dieser Bands sprechen.
Ja, das könnte uns passieren, auf jeden Fall.
Aber der Godley, nee, nicht der Godley, sondern der Cream.
Ja.
Das ist eine 50-50 Chance.
Der hat beim Release von dem Album tatsächlich so ein bisschen rausblicken lassen, wie sie sich gerade so fühlen. Also da muss ich jetzt mal kurz zitieren. Wir fühlen uns nicht mehr als Teil des Musikbusiness. Wir haben es 1976 verlassen und aufgehört, ernst zu nehmen. Wir haben alle Musik, die wir jemals gemacht haben, Demos, Master, was auch immer, in einen Musikmixer, den Fairlight CMI, getan. Dann haben wir JJ von Art of Noise gebeten, die Sounds zu einem Disco-Beat umzuprogrammieren, damit wir richtig tanzen konnten.
Ja, also
herausgekommen ist dieses Album, ja.
Also sagen wir mal so, war jetzt mit Cry auf jeden Fall sehr erfolgreich, wobei ich glaube, den haben sie schon extra dafür geschrieben. Aber ja, auch ein Statement, das man einfach mal so stehen lassen kann, wobei ich glaube, die zwei hatten ihre Schäflein schon relativ trocken eingepackt. Also deshalb kann man solche Statements vielleicht auch leichter sagen als andere, die noch kämpfen müssen. Aber lass mal über die zwei überhaupt sprechen. Einmal über den Kevin und den, ich sag immer Joel, aber er heißt ja eigentlich LOL und hat eigentlich ja nochmal irgendwie einen anderen Vornamen. Ne?
Bürgerlich heißt er Lawrence Neal und LOL war irgendwie der Spitzname. Und der ist ihm geblieben. Also.
Ja, also das sind also Kevin Godley und LOL Cream. Und die sind 71 zum ersten Mal gemeinsam in Erscheinung getreten als Studiomusiker. Dann haben sie 72 eine Band gegründet, nämlich die Hot Legs. Und dann waren sie schon 73 bei 10cc.
Genau. Bei uns in Deutschland der allergrößte Hit von 10cc war I'm Not In Love. Und ja.
Ja, und 76 sind sie dann schon wieder ausgestiegen, weil da haben sie ja gesagt, sie haben das Musikbusiness verlassen.
Richtig.
Und machen dann eben als Duo weiter. Ne?
Dann haben sie mit Godley and Cream 1979 ihren ersten Hit gehabt, nämlich An Englishman in New York, der nur in Mitteleuropa so wirklich in die Charts gekommen ist. In Deutschland Platz 25, in Holland und Belgien dann auch noch. Ansonsten Fehlanzeige.
Ja, und das war für mich so ein echter, wie soll ich sagen, das war auch einer der Songs, bei denen ich nie wusste, wer ist denn das? Und irgendwann habe ich mitgekriegt und mich tierisch wieder gefreut. Ich weiß endlich, wer es ist. Und in irgendeiner Musiksendung habe ich den Song gesehen und irgendwie wusste ich eben nicht. Und ja, habe ihn entdeckt dann irgendwann wieder und habe mich gefreut, dass ich wusste, dass es dann eben An Englishman in New York ist. Ja, 81, also 2 Jahre später, hatten sie dann nochmal 2 Hits.
Under Your Thumb und Wedding Bells, die waren beide aus dem dritten Album, jeweils Top Ten in UK, nicht in den USA.
Nee, da haben sie es ja leider nicht ganz geschafft. Und das letzte Album, 88, das hieß dann schon entsprechend Goodbye Blue Sky. Das hatte noch die Single A Little Piece of Heaven. und war in Deutschland zumindest auch nochmal in den Top 30, mhm, sowie auch in Österreich, Belgien und den Niederlanden. Aber, und da lass uns nochmal so Sekunden verweilen, also Sekunden bei uns, Videos, ne? Musikvideos. Ich glaube, da muss man wirklich nochmal so ein bisschen aufzählen, was bei denen in ihrer Record-Liste steht.
Da haben sie wirklich einige tolle Videos gedreht. Also zum Beispiel Every Breath You Take von The Police, Duran Duran, Girl on Film oder auch View to a Kill. Dann Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes, Power of Love von Yes, Leave It. Ein tolles Duett von Peter Gabriel und Kate Bush, Don't Give Up. Und, ja, Visage, Fade to Grey hatten wir ja irgendwie schon
da
mal.
Da haben wir irgendwie die Verbindung jetzt gefunden.
Genau,
ne?
Genau.
Und weil sie ja auch gesagt haben, hier für ihr History Mix Album gehen wir mal alles irgendwie den Jungs von Out of Noise. Irgendwie hat dann der gute Cream gemeint, ich gehe auch zu Out of Noise. 98 ist er da hingegangen. Der Kevin Godley hat dann weiter Musikvideos gemacht. Und sie waren dann 92 auch auf dem 10cc Reunion Album irgendwie beteiligt, aber das war so ein bisschen Remote Work, weil sie sagen, da war irgendwie keiner von denen irgendwie gemeinsam im Studio.
Ja.
Also, aber hey, man hat 1992 also schon remote arbeiten können und es hat ein Album herausgebracht, ne? Also von daher alles möglich. Und noch eine Geschichte, weil die Jungs sind extrem erfinderisch gewesen. Die haben wahrscheinlich auch damit sich schon irgendwie dumm und dämlich verdient. Die haben noch ein Gizmotron entwickelt.
Ja, das war so ein Effektgerät für E-Gitarren und Bass. Und das hat durch so drehende Räder so besonderen Sound einfach erzeugt. Das war dann praktisch so ein geigenähnlicher, gestrichener Sound, der da rausgekommen ist.
Ja. Also von daher muss man den Jungs einfach lassen. Sehr, sehr kreativ. Und lass uns doch auch nochmal schauen.
Kreativ in die Tasten hauen, oder?
Ja, haben wir vorhin schon nochmal. Ne? Also heute sind wir auch zu den Kreativen. Yeah.
Ja. Ah, ach, sag los.
Was haben wir denn da? Die dritte Verbindung, oder?
Ja, hört sich so an. Dreadlock Holiday von 10cc.
Da schließt sich der Kreis. Da haben wir jetzt also Visage, Godley & Cream und 10cc auf einer Kassette in einer Folge. Wahnsinn.
Ja. Und wieder ein etwas älterer Song schon, den du auf dieser Kassette...
Ja, aber einfach, kann ich es einfach sagen, weil ich den auch einfach mega geil finde.
Mhm.
Den höre ich auch jetzt immer noch super gerne. Der kam eigentlich im Juli 78 raus, war in Deutschland auf 11 und England, Belgien, Niederlande, also auf 1. USA sogar auch in den Charts auf 44, aber es war so, das war halt damals so angesagt, so ein bisschen dieser Reggae-Move mehr oder weniger.
Ja.
Das war einfach so ein Trend, den es damals gab.
Ja, und total.
Interessant ja auch, der Song basiert ja auf einer oder auf wahren Urlaubserfahrungen, um es mal so zu formulieren.
Ja, ja, ja. Also die Erlebnisse waren tatsächlich von dem Eric Stewart und dem Justin Hayward, von den Moody Blues auf Barbados und vom Graham Goldman auf Jamaika. Die haben sich ausgetauscht und festgestellt, hä, komisch, was passiert denn da in der Karibik immer? Wie sind denn die Leute da so drauf?
Ja, sie sind eigentlich ganz lustig, sie haben einfach nur Fragen gestellt. Ne?
Ja,
also
genau.
Der Goldman wurde irgendwie von Jamaika gefragt, ob er Cricket mag. Ne?
Nein, hat er dann gemeint, I don't like Cricket, I love it.
Ja, weil wer ein gescheiter Engländer ist, ne, der muss es lieben. Und es gab auch, weil der Song einfach sehr, sehr erfolgreich war, ein paar ganz interessante Coverversionen dann später. Ne?
Ja, Boney M. haben sich nochmal dran gewagt, sozusagen. 1985 war das. Und dann nochmal so eine neuere Produktion, die auch in Deutschland auf Platz 34 gekommen ist und einen neuen Musiktrend ein wenig im Titel mit integriert hat. Da hieß es dann I Don't Like Reggaeton, also die Abwandlung gewissermaßen. Und das war von Pachanga im Jahr 2007. Platz 34.
Ja, richtig, da gab's immer so einen Trend in diese Richtung.
Mhm.
Was ich noch ganz interessant finde, weil du hast ja gemeint, die guten Goldman und Stewart waren ja auch als Touristen unterwegs und das haben sie gleich mal für den Albumtitel irgendwie benutzt.
Der ist wirklich sehr passend. Bloody Tourists, wenn es schon um die Erfahrungen in der Karibik geht, dann kann man auch das Album so nennen, ist am 1.9.78 rausgekommen, war schon das sechste Studioalbum von 10cc. in den Charts auch gut platziert, also in Deutschland Platz 12, England Platz 3, Niederlande sogar auf Platz 2, Norwegen 4, Schweden 3 und in den USA auf 69.
Ja, weil du gesagt hast, das sechste Studioalbum, das ist auch deshalb, naja, sagen wir mal so, sie waren schon fleißig, weil gegründet wurde die Band, also übrigens aus Manchester. Gibt ja mehr. Also ne, entweder kommst du aus Liverpool, aus Manchester oder aus London.
Ja, ne? Irgendwie schon, gell?
Also so was anderes habe ich fast selten gesehen. 72 gegründet. Und ja, ich finde, vielleicht 10cc, was heißt denn das? Ist das, hat das was mit dem Auto zu tun? Oder
Nein, das dann, also gewissermaßen schon. Also 10cc, cc steht für Kubikzentimeter.
Ja, 10.
Und ja, aber die lustige Erklärung, das ist tatsächlich eher eine Legende, besagt, dass der Name vom angeblichen Durchschnittssperma-Volumen eines Mannes beim Orgasmus abgeleitet wurde. Inzwischen wurde das schon so ein bisschen mit der Realität verglichen und scheinbar stimmt es nicht so ganz.
Echt?
Es ist ein wenig übertrieben offenbar, aber vielleicht ist es bei dir anders, ich weiß es nicht.
Ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, das auszuprobieren und ich glaube, das macht auch jetzt vielleicht, auch wenn du jetzt keinen Videopodcast hast, ich würde sagen, wir springen mal weiter und sagen vielleicht nochmal, wer dabei war, weil wir haben ja jetzt über Kevin Godley gesprochen. Wir haben über LOL. Siehst du?
LOL.
Ich komme da bei dem Namen echt durcheinander.
Ja, bei einem
guten Mr. Cream gesprochen. Die waren jetzt, wie gesagt, wie es der Name sagt, Godley and Cream. Dann gab es eben noch den Eric Stewart und den Graham Goldman. Das war eigentlich so the heart, the kern of 10cc.
Mhm. Ja, und die haben wirklich für eine reichhaltige stilistische Vielfalt so in ihren Songs gesorgt. Also es ist ja wirklich diese Reggae-Nummer, haben wir ja schon gesagt, dass das eher ein Ausnahmefall war, aber ganz unterschiedliche Hits. Also schon 73, Rubber Bullets, dann The Wall Street Shuffle 1974, I'm Not In Love, eher ein bisschen balladenmäßiger.
Da, auch wenn wir den Song gar nicht jetzt als Song hier besprechen, habe ich letztens ein extrem spannendes Breakdown-Video, wie das ja heute Tage heißt, gesehen, wie diese, da sind ja ganz viel so Chöre mit drin, also super spannend. Ich hoffe, den Song haben wir irgendwann auch nochmal auf hier auf einer Kassette, weil es ist wirklich hochspannend, über das mal zu quatschen. Ich mach kurz weiter, weil ich habe noch eine Nummer, die dann 76 rauskommt, die war in Deutschland gar nicht in den Charts. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen ich die dann trotzdem kenne. The Things We Do For Love finde ich auch richtig, richtig stark. Und ja, dann ging es halt weiter eben, ja, dann 78, wie wir schon gesagt hatten, Dreadlock Holiday. Aber eben 76 haben hier die zwei, Godley and Cream,
genau, den Abflug Musik, gemacht. Ne? Dem Musikbusiness ein wenig den Rücken gekehrt, aber nicht wirklich. Also sie wollten nur einfach was Neues machen und sich nicht mehr so einengen lassen, könnte man sagen.
Ja. Und sie waren ja dann 92 bei der Reunion
auch eben, wieder mit dabei. Eben.
Jetzt gibt es bestimmt ein paar Menschen, die sich senken, Graham Goldman, der die große Konstante war. Ne? Also der hat irgendwie so ein bisschen irgendwie die Band immer wieder so ein bisschen zusammengekehrt, war aber dann auch nochmal, ich sag mal so, auf Abwägen, als die Band irgendwie dann nicht mehr so gerade existierte. Und wo war denn das?
Ja, bei Wax war er dabei. Und die hatten wir in der Folge 8 und in der Folge 15 schon. Und
das waren ja auch respektable Nummern,
also
von daher auch irgendwie alles gute Könner und Musiker.
Ja.
Ich glaube, wir sollten jetzt so ein bisschen wieder uns
das Resümee ziehen,
beruhigen nach dieser angeblichen durchschnittlichen Spermavolumens-Testfrage und den Dingen nicht auf den Grund gehen, nein, sondern einfach sagen, wir beenden jetzt diese Folge.
Hätte ich auch gesagt,
oder? Folge 31, Teil 1. Und nach Teil 1 gibt es Teil 2. Und der kommt dann in 14 Tagen.
Ja, seid gespannt. Es wird auch wieder super interessant.
Ja, genau. Und bis dahin folgen, liken und uns treu bleiben. Ja?
Hätte ich auch gesagt.
In diesem Sinne.
Ciao.
Tschüss.